Während in Europa Risikokapital chronisch knapp ist, fließen jedes Jahr rund 300 Milliarden Euro von europäischen privaten Investoren ins Ausland. Das ist Kapital, das unseren Unternehmen für ihre Entwicklung fehlt. Umgekehrt könnte ein besser integrierter europäischer Kapitalmarkt in Europa bis zu 470 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr zusätzlich generieren.
Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Hannover Messe im April, die eine tiefere Integration der europäischen Kapitalmärkte forderte. Bei der Frage, wie europäische Zukunftsaufgaben wie grüne Transformation, Digitalisierung, Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit zu finanzieren sind, fällt immer häufiger die Forderung nach einer europäischen Kapitalmarktunion. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, welche Hoffnungen damit verbunden sind und welche Vorschläge es zu ihrer Vertiefung gibt, darum soll es in dieser Folge von EU2Go, dem Podcast für Europapolitik mit dem Titel No Risk, No Finance, eine europäische Kapitalmarktunion gehen. Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers, dem europapolitischen Think Tank in Berlin. Und um uns dieses etwas technisch klingende Thema näher zu bringen, sind heute meine beiden Kollegen mit mir im Studio, einmal Johannes Lindner, der Co-Direktor unseres Centers, und Sebastian Mack, unser Experte und Senior Policy Fellow für europäische Finanzmärkte. Hallo Sebastian und Johannes.
Hallo.
Hallo Thu.
Mitte April haben sich die Staats- und Regierungschefs auf dem Europäischen Rat getroffen, um den Bericht zum Binnenmarkt von Enrico Letta, der ja der Präsident unseres Schwesterninstituts in Paris ist, zu besprechen. Und einer von Enrico Lettas zentralen Forderungen ist die Kapitalmarktunion. Warum ist die denn so wichtig?
Europa hat viele Aufgaben und kein Geld, salopp gesagt. Die neuen Aufgaben sind Verteidigung, grüne Transformation, Digitalisierung. Wenn man sich da Berechnungen anguckt, die zusätzlichen Investitionsbedarfe werden mit jährlich bis zu 1.000 Milliarden angesetzt. Das kann nicht allein durch öffentliches Geld abgedeckt werden. Das ist ein sehr, sehr hoher Investitionsbedarf. Zumal, wenn wir uns die Situation der öffentlichen Finanzen angucken, die neuen Fiskalregeln deckeln die öffentlichen Ausgaben. Wir haben auf der europäischen Seite den Aufbau- und Resilienzfonds, der bis 2026 noch läuft. Was danach kommt, ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Deshalb ist privates Geld jetzt im Fokus. Zudem ist der Eindruck, dass hier in Europa auch große Mengen von Ersparnissen nicht in diese Investitionen fließen und sich deshalb was ändern muss.
Da soll die Kapitalmarktunion helfen. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück, Sebastian. Bevor wir über die Kapitalmarktunion sprechen, was ist überhaupt der Kapitalmarkt? Wer ist da unterwegs und was passiert da eigentlich?
Na, am Kapitalmarkt werden Wertpapiere gehandelt. Also das sind Aktien, Anleihen und Fondsanteile insbesondere. Über diese Wertpapiere besorgen sich Unternehmen, aber auch der Staat Geld. Und das bekommen sie von Privatanlegern wie dir und mir oder von institutionellen Investoren. Das können Versicherungen sein, Pensionsfonds oder auch Banken, die das Geld ihrer Kunden anlegen wollen. Vielleicht als Beispiel, wenn ich eine Aktie kaufe, dann werde ich Miteigentümer eines Unternehmens und wenn das Unternehmen Gewinn macht, dann bekomme ich eine Dividende ausgezahlt. Kaufe ich eine Anleihe, dann bekomme ich für mein Geld jährlich einen festen Zins. Die Wertpapiere werden meist öffentlich gehandelt, zum Beispiel an der Frankfurter Börse, aber Wertpapiere können auch direkt zwischen Investoren gehandelt werden, also vorbei am organisierten Kapitalmarkt. Das machen dann aber insbesondere professionelle Investoren.
Und was genau ist dann die Kapitalmarktunion? Und wie kann sie helfen, Investitionen zu finanzieren, wie Johannes am Anfang meinte?
Na, mit der Union oder der Kapitalmarktunion meint man die Vernetzung der nationalen Kapitalmärkte in ganz Europa zu einem gemeinsamen großen Markt. Der soll einerseits Unternehmen, ganz egal wo sie ihren Sitz haben, die Möglichkeit bieten, zusätzlich zur Bankfinanzierung Geld vom Kapitalmarkt zu bekommen. Und außerdem sollen auf der anderen Seite Investoren, also institutionelle oder Privatanleger, ihr Geld über Ländergrenzen hinweg anlegen können, möglichst günstig und möglichst sicher. So ein integrierter Finanzplatz, wenn wir ihn denn irgendwann mal haben, der soll auch ausländische Investoren anziehen. Das ist natürlich wichtig, weil wir hier viel Finanzierungsbedarfe haben. Der Austausch von Kapital über Grenzen hinweg in so einer Kapitalmarktunion würde auch helfen, Investitionsrisiken zu streuen. Das stabilisiert letztlich das Finanzsystem. Und zu all dem soll am besten die großen Kapitalmarktplayer einheitlichen Regeln und auch einer gemeinsamen Aufsicht unterlegen. So ist zumindest das Idealbild.
Nun bekommen Unternehmen ihr Geld ja nicht nur vom Kapitalmarkt, sondern auch von Banken.
Genau. In Europa sind die Banken eigentlich die Hauptspieler bei der Finanzierung der Wirtschaft. Die sammeln, einfach gesagt, die Ersparnisse der Sparerinnen und Sparer ein und verleihen die an Unternehmen. Es kommt also zu einer Transformation von Ersparnissen zu Investitionen. Sparerinnen und Sparer werden mit den Investoren zusammengebracht. Und wie gesagt, das funktioniert in der EU vor allem über Banken. Und in den USA läuft das weniger über Banken, sondern direkt über den Kapitalmarkt. Also direkter Zugang von Unternehmen zur Börse, Verkauf von Anleihen für garantierte Zahlungen oder Rendite über Venture Capital Fonds, wie beispielsweise in dem Bereich der Green Tech Industrien oder Eigentümerstrukturen, in denen diese Ersparnisse investiert werden. Gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt ist der Kapitalmarkt in den USA ungefähr doppelt so groß wie in der EU. Und wenn sie Fremdkapital brauchen, finanzieren sich Unternehmen hierzulande zu 75% bei den Bankkrediten und zu 25% über Anleihen. In den USA ist es genau umgekehrt. Also die EU will mehr werden wie die USA.
Vielleicht an der Stelle, wir schauen ja oft ein bisschen neidisch auf die USA und ihren großen Kapitalmarkt. Ich würde vielleicht sagen, grundsätzlich ist der Antritt, eine Kapitalmarktunion zu bauen, auf jeden Fall richtig. Aber wir müssen wohl auch feststellen, im Moment zumindest ist unser bankbasiertes Finanzsystem auch gar nicht so schlecht. Laut Europäischer Investitionsbank litten 2022 gerade einmal 6% der Unternehmen unter einem Finanzierungsengpass. Klar, im Moment haben wir jetzt hohe Zinsen, es hat sich einiges geändert seit 2022 und einige Unternehmen, gerade auch in der Baubranche, sehen wir das jetzt, machen diese hohen Zinsen schon zu schaffen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, so wie unsere europäische Realwirtschaft aufgestellt ist, mit ihren vielen kleinen und auch sehr kleinen Unternehmen, passt eigentlich diese Finanzierung über Banken ganz gut. Wo aber Europa wirklich privates Geld fehlt, das ist der Bereich Risikokapital, also eben die Finanzierung von jungen Unternehmen, die innovative Technologien entwickeln, sei es Digitales, Grünes, Bio. Die wollen es produzieren und die wollen möglichst auch schnell wachsen. Also das sind die Stichworte Start-ups, Scale-ups. Die haben ein tolles Geschäftsmodell im besten Fall, aber meistens noch keine Sicherheiten, die sie bei der Bank einreichen könnten. Und deshalb bekommen die von der Bank im Normalfall auch keinen Kredit. Das brauchen also dringend Geld von privaten Investoren. In den USA, wenn wir da rüberschauen, dann sehen wir, Versicherer und Pensionsfonds sind die wichtigsten Geldgeber für diese jungen Unternehmen. Die investieren dann in sogenannte Risikokapitalgesellschaften, also die Venture Capital Funds. Die reichen das Geld dann die jungen Unternehmen weiter. Aber in Europa, wenn man sich die Zahlen anschaut, investieren Pensionsfonds 100 Mal weniger in Venture Capital. Und das ist dann schon ein Nachteil, denn für die Transformation brauchen wir gerade diese jungen, innovativen Firmen hier in Europa.
Das heißt, die Kapitalmarktunion ist wichtig für die Transformation und für das Produktivitätswachstum in Europa. Ist sie denn eine neue Idee, Johannes?
Nee, die ist sogar ziemlich alt. Das Bemühen zur Schaffung eines Binnenmarktes für Kapital, das begann schon 1957 mit den römischen Verträgen. In den 1990er und den 2000er Jahren wurde die Arbeit auf diesem Gebiet intensiviert und als eine der vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes wurde der freie Kapitalverkehr 1992 auch in dem Maastricht-Vertrag verankert. Richtig als Kapitalmarktunion lanciert hat die Initiative der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 2015 folgte dann ein Aktionsplan zur Kapitalmarktunion von der Kommission. Und man sieht, dass es einen gewissen Abstand zur Finanzkrise gibt. Während in der Finanzkrise, glaube ich, der Finanzsektor ein Stück weit diskreditiert war, hat man einige Jahre danach sich wieder auf das Thema Kapitalmarktintegration orientiert.
Das heißt, wir haben seit 2015 den ersten Aktionsplan für die Kapitalmarktunion. Was ist denn seitdem, das sind ja jetzt 9 Jahre, an konkreten Maßnahmen passiert?
Also du hast ganz recht, 2015 war der erste, 2020 gab es einen zweiten. Da sind ganz viele Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, inzwischen sogar auch schon verabschiedet. Die sind nützlich, die bringen Anlegern mehr Transparenz, klären besser über Chancen und Risiken auf, machen es auch kleinen und auch mittleren Unternehmen einfacher, an die Börse zu gehen. Aber den großen Durchbruch bei der Integration der Kapitalmärkte haben diese Einzelmaßnahmen bisher leider nicht gebracht. Wir müssen feststellen, dass die Kapitalmärkte in Europa immer noch entlang nationaler Grenzen organisiert sind. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bei den Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und auch die Aufsicht ist immer noch größtenteils national. Auf der Anlegerseite, wenn wir uns anschauen, die Privatanleger investieren meist innerhalb ihres eigenen Landes und institutionelle Investoren, also Versicherungen, Pensionsfonds, oft auch gerne außerhalb Europas, wo oft die Rendite besser ist.
Das soll sich jetzt ja ändern. Zuletzt kam wieder einige Bewegung in die Debatte und ich hatte ja bereits den Bericht von Enrico Letta erwähnt, der auch Forderungen zur Kapitalmarktunion beinhaltet. Johannes, kannst du uns hier kurz ein Update geben, wer eigentlich was fordert und welche Vorschläge auf dem Tisch liegen, von wem?
Der Präsident der Eurogruppe hat die Arbeit zu Kapitalmarktunion lanciert. Die Eurogruppe ist ja die Gruppe der Finanzminister aus den Mitgliedstaaten, die den Euro haben. Und er hat für diese Arbeit dazugeholt noch die anderen Finanzminister der Mitgliedstaaten, die noch nicht den Euro haben. Eurogruppe in inklusiver Format heißt das. Die haben sich über das Thema Kapitalmarktunion gebeugt und haben eine lange Liste im März angenommen. Es war vielfach mehr eine Intention als konkrete Festlegung und spiegelt letztlich auch die Schwierigkeiten, die wir in dieser Debatte haben, wider. Die EZB hat darauf reagiert und hat noch kurz bevor dieses Statement im März angenommen worden ist, mit einem eigenen Statement auch Druck aufgebaut und hat nochmal etwas konkreter gesagt, was aus ihrer Sicht notwendig ist, um bei dem Thema Kapitalmarktunion weiter voranzukommen. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs haben auf die Liste der Eurogruppe reagiert und haben gesagt, hier muss das Ambitionslevel angehoben werden. In dieser Sitzung im April haben sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs auf ein Follow-up geeinigt. Frankreich hat zudem parallel dazu den ehemaligen Gouverneur der französischen Zentralbank, Christian Noyer, gebeten, mit einer Taskforce einen eigenen Bericht vorzulegen, der auch nochmal deutlich macht, welche konkreten Projekte notwendig wären, um im Bereich der Kapitalmarktunion voranzukommen. Und der liegt auch vor.
Also durchaus einige Gruppen, die das Thema Kapitalmarktunion momentan voranbringen wollen. Was sind denn die zentralen Elemente, die vorgeschlagen werden? Was sind so die drei Kernpunkte?
Drei Elemente kann man da besonders hervorheben. Das eine ist der Bereich Aufsicht, das andere ist der Bereich Verbriefung und das dritte ist die Schaffung eines langfristigen Sparprodukts.
Fangen wir mit den Verbriefungen an. Sebastian, du hast ja kürzlich ein Papier dazu bei uns veröffentlicht. Was sind denn Verbriefungen und wie können diese helfen bei der Vernetzung der nationalen Kapitalmärkte?
Bei einer Verbriefung bündeln Banken die Kredite, die sie vergeben haben, zu Wertpapieren und diese Wertpapiere können sie dann auf dem Kapitalmarkt verkaufen. Das ist ganz praktisch für die Banken, denn es macht Platz in ihrer Bilanz für neues Geschäft. Also sie bekommen damit Liquidität, sie schieben die Risiken raus, sie sparen sich Eigenkapital und können das, was da frei wird in der Bankbilanz, nutzen, um neue Kredite zu vergeben oder auch zum Beispiel sich am Kapitalmarkt zu engagieren und dort Aktien oder Anleihen von Unternehmen kaufen. Für Investoren ist es auch eine gute Sache, denn sie kriegen damit Zugriff auf Anlageklassen, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Wenn wir zurückschauen, einige werden sich erinnern, dass Verbriefungen nicht nur Gutes bringen, wollen vielleicht nicht verschweigen an der Stelle, dass bis 2007/08, also bis zur globalen Finanzkrise, Verbriefungen sehr schlecht reguliert waren und auch das Umfeld, die Player, die damit zu tun haben, Banken bei der Kreditvergabe, Ratingagenturen, die diese Verbriefungen bewerten, waren alle schlecht reguliert und hatten viele Fehlanreize, sodass Verbriefungen, muss man wohl ehrlicherweise sagen, auch ein ganz klarer Brandbeschleuniger waren für die Krise. Seither wurde viel reguliert und deswegen kann das schon ein sinnvolles Instrument sein. Einen positiven Beitrag zu, was wir ja wollen in der Kapitalmarktunion, integrierten Finanzmärkten, können Verbriefungen aber ja nur leisten, wenn die Kredite, die dahinter den Verbriefungen stehen, aus verschiedenen Ländern kommen und wenn die Wertpapiere, die da rauskommen bei der Verbriefung, auch nicht nur in einem Land gekauft werden, sondern möglichst in grenzüberschreitend in vielen Mitgliedstaaten. Und leider ist beides im Moment nicht der Fall. Also wie überhaupt in der Kapitalmarktunion haben wir vor allem nationale Märkte. Hervorzuheben sind da insbesondere Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, auch die Niederlande. Aber die Kredite in den Verbriefungen diesen Ländern sind immer nur aus dem jeweiligen Land und werden auch kaum grenzüberschreitend verkauft.
Und warum nicht?
Das hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist sicherlich, dass wir in Europa, anders als zum Beispiel in den USA, kein einheitlicher Rechtsraum sind. Also jeder Mitgliedstaat hat ein eigenes Vertragsrecht. Das macht es zum Beispiel schwierig, Kredite miteinander zu bündeln. In den USA kann ich einen Kredit aus Florida und einen von Kalifornien zusammenwerfen und daraus eine Verbriefung stricken. In Europa ist es viel schwieriger. Auf der anderen Seite, die Investoren interessieren sich dafür, wie sieht's denn mit dem Insolvenzrecht aus? Was passiert denn, wenn es schief geht? Wie komme ich dann wieder an mein Geld? Auch da müssen wir sagen, bisher ist die Harmonisierung des Insolvenzrechts in Europa nicht sehr gut vorangekommen und deshalb sehen wir eben, dass Investoren kaum ausländische Verbriefungen kaufen.
Und was sind jetzt die Vorschläge der Finanzminister, die Johannes eben erwähnt hat?
Leider haben Sie bisher nicht wirklich vorgeschlagen, diese rechtliche Fragmentierung anzugehen. Das Thema Insolvenzrecht steht jetzt mit auf der Liste. Das wäre schön, wenn das endlich kommt. Aber vor allem steht auf der Wunschliste der Finanzminister und Finanzministerinnen die Lockerung von Eigenkapitalanforderungen. Das heißt, für eine Verbriefung, die eine Bank oder eine Versicherung hält, muss sie Eigenkapital halten, einen Sicherheitspuffer, was letztlich Kosten sind. Und die Finanzminister hoffen, dass, wenn sie jetzt die Eigenkapitalanforderungen ein bisschen absenken, also lockern, dann regt es das Geschäft mit Verbriefungen an. Ich glaube, dass uns das eher Risiken wie damals in der Finanzkrise zurückbringt, zumindest wenn man es übertreibt mit den Absenkungen. Vor allem aber schaffen wir da keinen europäischen Markt mit so einer Maßnahme, weil solange Vertragsrecht und Insolvenzrecht nicht stärker sich gleichen, wird es keinen europäischen Markt schaffen. Davor warne ich auch, wie du gesagt hast, in meinem aktuellen Papier, nicht durch Deregulierung schaffen wir einen europäischen Markt, sondern durch Harmonisierung im rechtlichen Bereich.
Das zweite Element bei der Kapitalmarktunion ist ja die Frage der Zentralisierung der Finanzmarktaufsicht. Und insbesondere Frankreich scheint da gerade vorzupreschen. Wer soll denn beaufsichtigt werden und von wem?
Ja, ähnlich wie in der Bankenunion soll ein europäischer Aufseher die größten Finanzmarktplayer überwachen. Und ein Kandidat dafür wäre eben die European Securities Market Authority, die sitzt in Paris, und der könnte man diese Aufgabe übergeben.
Und warum ist diese gemeinsame Aufsicht so wichtig?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir die Finanzstabilität sichern. Aber das andere ist fast noch wichtiger in der jetzigen Situation, nämlich, dass wir die Fragmentierung in national überwachte Märkte aufheben und damit grenzüberschreitend tätigen Finanzfirmen fairen Wettbewerb erlauben.
Also völlig richtig, zu einem gemeinsamen Markt gehört auch eine einheitliche Aufsicht. In der Bankenunion haben wir das ja und da funktioniert es auch gut. Ich glaube, bei der Debatte um die Kapitalmarktunion wird oft übersehen, dass wir noch nicht die Voraussetzung wirklich geschaffen haben für die Aufsicht, nämlich einheitliche Regeln. Wir haben zwar für die meisten Produkte und auch Anbieter von Finanzdienstleistungen europäische Gesetze, aber trotzdem gelten komischerweise in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Regeln. Also die Länder packen bei der Umsetzung von Richtlinien, die aus Brüssel kommen, gerne eigene Anforderungen obendrauf. Das ist dann das Stichwort Goldplating. Das heißt, eine europäische Aufsichtsbehörde wie die ESMA müsste am Ende 27 verschiedene Regeln beachten und ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Deshalb völlig richtig, wir brauchen eine gemeinsame Aufsicht, aber vorher brauchen wir erstmal ein gemeinsames Regelwerk und da sind wir leider noch nicht.
Neben der gemeinsamen Aufsicht und den Verbriefungen habt ihr noch die stärkere Beteiligung von Privatanlegern genannt. Warum ist diese denn so wichtig und wie will man das erreichen?
Da ist es, glaube ich, sinnvoll, sich anzugucken, wo bereits der Kapitalmarkt sehr viel vertiefter ist. Und zwar sind das vor allem skandinavischen Ländern. Die haben nämlich ihr Rentensystem auf den Kapitalmarkt basiert. Und in Folge haben sie sehr tiefe Kapitalmärkte. Und das schließt die Rentenlücke und kann helfen, Unternehmen mit Kapital zu versorgen. Und Letta in seinem Bericht schlägt vor, ein europäisches Barprodukt, ähnlich wie das schon mal versucht wurde, nämlich das sogenannte PEP, also eine Kommissionsinitiative, die so ein paneuropäisches Pension Product vorgelegt hat.
Vielleicht noch ergänzend, also ich denke auch, dass wir dringend dafür sorgen sollten, dass Bürgerinnen und Bürger mehr von den Chancen am Kapitalmarkt profitieren. Gerade wenn wir uns anschauen, auf welche Rentenlücke wir perspektivisch zusteuern und steuerliche Anreize, wie sie Enrico Letta auch ins Spiel gebracht hat, sind da sicherlich relevant. Andererseits, glaube ich, ein neues Produkt wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Menschen wieder an den Aktienmarkt zu holen. Vielen Leuten fehlt einfach das Vertrauen in die Kapitalmärkte. Und da muss man sagen, in der Vergangenheit wurde das leider auch immer wieder erschüttert. Wenn wir an den Jahrtausendwechsel uns erinnern, damals gab es eine große Euphorie an Internetfirmen, die tolle Geschäftsmodelle hatten, aber leider nicht viel Gewinne machten. Das war eine Blase, die dann bald platzte, die sogenannte Dotcom-Blase. Da haben viele Leute sehr viel Geld verloren, gerade Privatanleger, Anlegerinnen. Und natürlich der prominenteste Fall der neueren Geschichte Wirecard, eine große Betrugsmaschine, die Anlegern europaweit, das heißt bis zu 20 Milliarden Euro gekostet hat. Das heißt, das Vertrauen von Anlegern jetzt schon bei uns im Heimatland, Heimatmarkt Deutschland, ist stark geschwächt. Da fragt man sich schon, wie kriegt man es hin, dass Geld in ausländische Fonds oder Aktien und Anleihen gesteckt werden?
Und wie würdest du sagen, kann man das Vertrauen der Privatanleger zurückgewinnen?
Erstmal denke ich, wäre wichtig, dass wir beim Verbraucherschutz vorankommen, und zwar europaweit. Da gibt's schon viel europäische Regulierung, aber die Produkte sind unterschiedlich reguliert. Es ist auch oft sehr unübersichtlich. Das wäre sicherlich ein wichtiger Schritt. Einheitlicher Verbraucherschutz und eine Verbraucherschutzbehörde. Wichtig, denke ich, wäre auch, unabhängige Beratung zu gewährleisten. Denn wenn ich im Moment zum Bankberater gehe, dann bietet mir der selten das Produkt an, was eigentlich für mich das Beste ist, was günstig ist und ein gutes Verhältnis von Ertrag und Risiko hat. Oftmals bekommt man bei der Bank eben Produkte angeboten, die für den Bankberater oder die Bankberaterin die höchste Provision bietet. Die Kommission wollte so ein Provisionsverbot auch ursprünglich erlassen, hat dann allerdings noch bevor sie ihren Vorschlag vorgelegt hat, einen Brief von Christian Lindner bekommen und daraufhin den Rückzieher gemacht. Soweit ich weiß, der Rat hat immer noch keine Position dazu. Das heißt, die Situation ist weiterhin so. Ich als Kunde bekomme von meinem Berater nicht das günstigste und passendste Produkt angeboten. Und zum Thema Steuern, was auch ein weiteres Hindernis ist, gerade für private Anleger und Anlegerinnen, ist das Thema Quellensteuer. Also wenn ich eine französische Aktie kaufe, dann wird in Frankreich erstmal direkt die Steuer, die dort fällig ist, abgezogen. Und ich muss als deutscher Investor mich dann drum kümmern, wie kriege ich denn mein Geld zurück, um zu verhindern, dass ich sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Steuern bezahle. Da gibt's auch einen Kommissionsvorschlag, bisher leider auch noch keine Einigung der Mitgliedstaaten. Da braucht es nämlich Einstimmigkeit für und die haben wir bisher nicht.
Johannes, warum ist das denn so? Warum blockieren die Mitgliedstaaten bei der Kapitalmarktunion?
Ich glaube, das hat wahrscheinlich drei Gründe. Das eine, dass eine Verwirklichung der Kapitalmarktunion wirklich bedeutet, weitgehende Umwandlung der ökonomischen und rechtlichen Strukturen der nationalen Kapitalmärkte. Steuerrecht, Unternehmensrecht, Insolvenzrecht, all das sind nationale Regelwerke. Das ist insofern aufwendig und sehr stark auch im Bereich der nationalen Hoheit. Man denke nur, in vielen dieser Bereiche sind die Justizminister im Lead und nicht die Finanzminister. Das Zweite, bestimmte Mitgliedstaaten haben auch starke Eigeninteresse, dass es eben nicht zu einer Harmonisierung kommt, weil deren Finanzsektor von der jetzigen Fragmentierung profitiert. Irland und Luxemburg sind zwei wichtige Finanzstandorte, die in der jetzigen Situation und in der Art und Weise, wie sie halt auch besonders attraktives Steuerrecht haben, von dieser Fragmentierung oder von ihrer Besonderstellung eben profitieren. Und die haben kein Interesse, dass das jetzt vereinheitlicht wird, weil sie Angst haben, dass ihre Sonderstellung in der Hinsicht angegriffen wird oder ihr Geschäftsmodell in dem Bereich auch angegriffen wird. Andere wiederum fühlen sich in dem eher bankenbasierten Finanzsystem sehr viel wohler und deren Banken haben Angst, dass jetzt in der grenzüberschreitenden Integration andere Banken oder andere Nichtbanken quasi ihren Markt untergraben oder Konkurrenz werden. Und dazu gibt es noch einen dritten Punkt, der ist vielleicht etwas komplexer, aber es gibt anders als vielleicht in anderen Bereichen wie bei der Bankenunion nicht so ein klares Projekt wie jetzt die Einlagensicherung oder die Aufsicht für die Banken, sondern die Kapitalmarktunion ist eine Auflistung von sehr viel verschiedenen Teilbereichen in den Kapitalmärkten. Und das macht es als Projekt schwieriger. Zudem wächst auch der Druck, weil man eben sieht, man möchte gerne dieses private Geld für den großen Investitionsbedarf, den es gibt, eben nutzen.
Jetzt haben wir auch sehr viel darüber geredet, was die Hindernisse für eine Kapitalmarktunion sind und warum es so schwierig ist, gerade auf Seite der Mitgliedstaaten, sich auf Fortschritte zu einigen. Wenn es aber denn eine Kapitalmarktunion nun gäbe in der EU, würde das alle unsere Finanzierungsprobleme lösen? Könnten wir dann all die Aufgaben, die wir genannt haben, grüne Transformation, Digitalisierung, Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit finanzieren?
Ich würde erstmal vorwegschicken, dass wahrscheinlich das Erreichen der Kapitalmarktunion viele Jahrzehnte dauern wird und wir wahrscheinlich nie dahin kommen werden, sondern es eine lange Entwicklung sein wird, eine dauerhafte. Schaut man sich dann an, was sind denn diese Investitionsbedarfe, die wir haben, gerade bei der Transformation, bin ich immer ganz erstaunt, dass klar ist, gibt es diverse Berechnungen mittlerweile, wo das Geld herkommen soll, öffentlich oder privat, aber die Unterscheidung, kommt es von Banken oder kommt es von den Kapitalmärkten, ist viel weniger klar. Mit einiger Gewissheit lässt sich wohl sagen, ein Großteil der Investitionen läuft eher nicht über den Kapitalmarkt. Also ein Beispiel, was ich gerne gebe, ist meine Nachbarin, die gerade ihr Haus energetisch saniert. Die hat, soweit ich weiß, bisher nicht versucht, an die Börse zu gehen und Aktien zu emittieren. Und die will wahrscheinlich auch nicht demnächst Anleihen herausgeben. Die ist einfach zu ihrer Bank gegangen, hat sich einen Kredit besorgt. Wahrscheinlich, vermute ich mal, mit Zuschuss der KfW, mit der öffentlichen Förderbank hier in Deutschland. Ähnlich sieht's aus bei den meisten kleineren Unternehmen. Die gehen auch eher zu ihrer Bank, weil es ist für sie zu teuer, an den Kapitalmarkt zu gehen. Es ist mit hohen Kosten verbunden. Ich muss einen Prospekt erstellen, ich muss eine Roadshow machen, muss Investoren für mich begeistern, muss Gebühren bezahlen für die involvierten Banken. Die wollen auch diese kleinen Unternehmen nicht das Reporting vielleicht leisten, was aber Investoren am Kapitalmarkt erwarten. Schaut mal auf den Energiesektor, nimmt die Bedeutung von Banken im Moment sogar zu. Also früher haben sich ja große Energieversorger, E.ON oder EnBW, frisches Geld am Kapitalmarkt besorgt, wenn sie ein neues Großkraftwerk bauen wollten. Aber die Energieerzeugung der Zukunft ist viel dezentraler und auch kleinteiliger. Und Windräder oder Solarparks, die laufen oft über Projektfinanzierung und dahinter stehen meist Banken. Der letzte große Punkt, die Modernisierung der Infrastruktur, also Netze und Transport, die braucht vor allem öffentliche Investitionen. Das heißt, das Versprechen, voll integrierte Kapitalmärkte könnten den Green Deal quasi alleine finanzieren, das hält sicherlich nicht. In vielen Bereichen sind Banken die wichtigen Financiers und es braucht öffentliche Mittel.
Vielleicht zwei Ergänzungen. Das eine, du hast Banken erwähnt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir neben der Diskussion zur Kapitalmarktunion nicht vergessen, dass wir auch auf der Bankenunionsseite noch viel zu tun haben und dass eine Veränderung der Bankenunion dem Thema Finanzierung neuer Investitionen auch helfen kann. Denn vielfach sind die Banken nicht nur Transmitter zwischen Ersparnissen und Investitionen, sondern nutzen selber den Kapitalmarkt. Das heißt, eine Vertiefung in der Bankenunion, der dazu führt, dass wir stärker auch grenzüberschreitende Fusionen haben, dass wir Banken haben, die eben in verschiedenen Mitgliedstaaten aktiv sind, dass wir auch Konsolidierung im Bankensektor haben, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Der zweite Punkt, ich fand es ganz interessant, dass sowohl Noyer als auch Letta in ihren Berichten nicht mehr von einer Kapitalmarktunion so stark sprechen, sondern von einer Savings- und Investment-Union. Das heißt, sie versuchen deutlich zu machen, es geht nicht per se um den Kapitalmarkt, sondern deutlich macht, dass es hier um was geht, nämlich dass wir Ersparnisse in Investitionen bringen wollen und damit sowohl den Sparerinnen und Sparern als auch denjenigen, die das Geld für neue Projekte brauchen, helfen.
Und über die Bankenunion haben wir ja auch im letzten Jahr in diesem Podcast schon gesprochen, Sebastian. Und für diejenigen, die sich diese Folge nochmal anhören wollen, das war die April-Folge vom letzten Jahr. Als letzte Frage und als Ausblick nach vorne. Wie bewertet ihr die Aussichten für die Kapitalmarktunion und jetzt auch auf die Wahlen im Juni blickend? Wird es unter der nächsten Kommission und in der nächsten Legislaturperiode endlich vorangehen? Was denkt ihr?
Ich glaube, man muss realistisch sein. Die Kapitalmarktunion ist ein längerer Prozess und es geht darum, dicke Bretter zu bohren. Eines der ganz wesentlich dicken Bretter ist der Bereich der rechtlichen Harmonisierung. Die wird aber nicht über Nacht passieren. Eine Idee, die Letta in seinem Bericht auch erwähnt, das ist die Idee, ob man ein 28. Regime einführt, wo man die nationalen Regelwerke durch ein europäisches ersetzt. Und dieses europäische ist optional. Das ist keine komplett neue Idee. Ist aber unter Umständen auch eine Möglichkeit, Druck aufzubauen, dass eben das Thema Regelharmonisierung verstärkt angegangen wird. Anderer Bereich ist der Bereich Steuerrecht, was eben auch sehr stark noch national strukturiert ist. Das heißt, hier gilt es, dicke Bretter zu bohren. Dabei hilft es, dass jetzt politischer Druck entstanden ist und dass die Regierungschefinnen und Chefs eben gesagt haben, wir wollen das prioritär angehen. Dabei hilft es auch, dass wir mit den Berichten von Letta und wahrscheinlich auch nochmal mit dem Bericht von Mario Draghi zum Thema Wettbewerbsfähigkeit die Argumente auf dem Tisch liegen haben oder haben werden, warum es wichtig ist, privates Geld in die Investitionen für die Zukunft zu bringen. Und gleichzeitig ist es wichtig eben aber auch, sich vor Augen zu führen, dass dieses private Geld nicht allein ausreichen wird. Das heißt, wir müssen privates Geld und öffentliches Geld zusammendenken. Privates und öffentliches Geld ist zum Teil substitutiv. Das heißt, privates Geld kann auch öffentliches Geld ersetzen. Es ist aber auch komplementär. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir öffentliches Geld so einsetzen, dass wir vielleicht mehr privates Geld damit reinziehen können. Und da sind vor allem auch Ideen rund um die Europäische Investitionsbank, Garantiemodelle, die werden diskutiert, weil sie eben das Geld, was wir öffentlich haben, so einsetzen, dass wir mehr privates Geld da noch mit reinholen können.
Bastian, du hast das letzte Wort. Wie siehst du das?
Na, ich würde auch sagen, ich bin vorsichtig optimistisch, dass langsam endlich, muss man ja sagen, die Einsicht wächst, dass wir mutigere Schritte machen müssen. Was mich positiv stimmt, ist, dass dieses Jahr Emmanuel Macron und Olaf Scholz das Thema auch zur Chefsache erklärt haben. Wir haben es gesagt, bisher haben sie es noch nicht geschafft, alle Mitgliedstaaten hinter sich zu versammeln. Ich möchte an der Stelle trotzdem sagen, wenn du mir hier das letzte Wort gibst, dass Finanz- und Bankenmärkte, egal wie integriert sie sind, alleine, wenn sie nicht dafür sorgen können, dass die nötigen Investitionen auch wirklich passieren. Damit wir mehr Investitionen kriegen, vor allem in Grünes, brauchen wir endlich ein klares Signal der Politik, dass sich eben Grünes mehr lohnt als Investitionen in herkömmliche Industrien. Die Politik, muss man ja sagen, tut oft das Gegenteil. Also in Deutschland haben wir gesehen, wir haben eigentlich das Ziel, bis 2045 schon klimaneutral zu sein, 5 Jahre vor der EU. Aber nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine entschied die Bundesregierung, den geplanten Anstieg des CO2-Preises erstmal auszusetzen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schonen. Ende 2023 kam dann das Karlsruher Urteil. Plötzlich fehlten 60 Milliarden im Bundeshaushalt und die Bundesregierung entschied, den CO2-Preis nun doch anzuheben, wie ursprünglich geplant. Jetzt gerade hat sie die Sektorverpflichtungen aufgehoben, sodass gerade im Transportsektor jetzt nicht mehr zwingend CO2 gespart werden muss. Es ist also ein furchtbares Durcheinander, muss man an der Stelle sagen. Nicht die Investitionssicherheit und Planbarkeit, die sich Unternehmen und auch Haushalte wünschen. Das heißt, wir brauchen eine Klima- und Wirtschaftspolitik, die die richtigen Anreize setzt und vor allem Planungssicherheit schafft für Unternehmen und für Haushalte. Man könnte auch sagen, wir brauchen nicht nur Geld, sondern auch Projekte.
Vielen Dank, ihr beiden. Sebastian, jetzt hatte ich hier das letzte Wort versprochen, aber es stimmte nicht ganz, weil uns fehlt natürlich noch eine Kategorie, die wir immer haben. Und zwar 3 Fragen, ein Wort. Aber ich verspreche, du bekommst jetzt gleich das letzte Wort. Ich werde euch nämlich 3 Fragen stellen, ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Die erste Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 bedeutet perfekt, 0 bedeutet komplett ungeeignet. Und ihr habt schon gesagt, dass die Kapitalmarktunion kein Wundermittel ist. Aber dennoch, wie würdet ihr die Vollendung der Kapitalmarktunion bewerten, um die digitale und grüne Transformation zu finanzieren?
Da würde ich 5 geben.
Ich gebe 7.
Die 2. Frage ist, für wen hat die Kapitalmarktunion den größten Nutzen? Wer profitiert am meisten von einer Kapitalmarktunion?
Ich würde mich da an Enrico Letta orientieren, an den Sparerinnen und Sparern und den Investoren.
Ich hoffe, junge Technologieunternehmen und nicht die Finanzindustrie.
Und die allerletzte Frage, wer stellt das größte Hindernis für die Kapitalmarktunion dar? Und Johannes, du musst anfangen, weil ich Sebastian das letzte Wort versprochen habe.
Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, die Justizministerinnen und Justizminister.
Das hätte ich auch gesagt.
War das deine Antwort? Okay. Vielen Dank, Johannes und Sebastian, dass ihr heute bei mir wart und mit mir über die Kapitalmarktunion gesprochen habt.
Danke dir, Tu.
Dankeschön.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 42. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jagdeler Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es wie immer bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu, wo ihr auch Sebastians Policy Brief zu Verbriefungen findet. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, dann meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Tu Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.